SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Abend. Die baden-württembergischen Grünen haben sich entschieden. Sie wollen die Koalition mit der CDU fortsetzen. Wir berichten und kommentieren. Durchstarten mit Hindernissen. Mit dem zweiten Quartal sollte die Impfkampagne Fahrt aufnehmen. Wie das genau jetzt aussehen soll, das hat Bundesgesundheitsminister Spahn heute erläutert, mehr dazu in dieser Sendung. Und Demo statt Osterruhe. Über die Feiertage soll es zahlreiche Proteste gegen die Corona-Maßnahmen geben. Worauf sich die Polizei vorbereitet und wie, das frage ich gleich den stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Schillers Dieter Glocke. Denn, so fährt er fort, der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Scheint, als hätte irgendjemand in der oberen Etage der baden-württembergischen Grünen seinen Schiller gelernt. Offenbar fürchtete man, eine Koalitionsentscheidung zu treffen, die man anschließend vielleicht lange bereuen würde. Denn es wurde geprüft und geprüft und geprüft. Eine Entscheidung, für heute angekündigt, wurde vorher zweimal verschoben, aber jetzt ist sie gefallen. Aus Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Der Landesvorstand der Grünen hat in seiner Sitzung am Abend entschieden, mit der CDU am Karsamstag ein abschließendes Sondierungsgespräch zu führen. Dies solle die Grundlage bilden für kommende Koalitionsverhandlungen, teilten die Grünen mit. Damit hat sich Ministerpräsident Kretschmann im parteiinternen Koalitionsstreit durchgesetzt. Er hatte sich für eine Fortsetzung des grün-schwarzen Bündnisses ausgesprochen. Teile des Landesvorstands waren dagegen für eine Ampelkoalition mit SPD und FDP. Nach einer dreistündigen Sitzung ist die Entscheidung am Vormittag vertagt worden. Im Laufe des Tages hatte es mehrere Schalten und Krisengespräche bei den Grünen gegeben, um eine gemeinsame Linie zu finden. Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg vor knapp 3 Wochen nach dem heute veröffentlichten amtlichen Endergebnis klar mit 32,6% der Stimmen gewonnen und können sich den Koalitionspartner aussuchen.
Also, die Südwestgrünen haben ihre lang erwartete Partnerwahl getroffen. Dass sie sich damit so schwer getan haben, war ganz unabhängig vom Ergebnis vor allem eins, ein Eigentor, meint unser Beobachter Knut Bauer in seinem Kommentar.
So schnell kann's gehen. Gerade noch strahlender Wahlsieger, jetzt einsamer Streiter gegen die eigene Partei. Eines ist jetzt schon klar. Ein Traumstart wird es für die Grünen trotz ihres Traumwahlergebnisses nicht. Noch bevor die neue Koalition starten kann, steckt Sand im Getriebe. Die neue Landesregierung wird vom ersten Tag an mit dem Makel leben müssen, nur zweite Wahl zu sein. Die Grünen tun sich damit keinen Gefallen und sie beschädigen Winfried Kretschmann. Den Mann, dem sie ihren Wahlsieg verdanken und der dafür gesorgt hat, dass die Grünen in Baden-Württemberg die CDU als führende politische Kraft abgelöst haben. Kretschmann hat die Grünen mit seinem wirtschaftsnahen Kurs auch für Teile der CDU-Anhänger wählbar gemacht. Nur wegen ihm haben sie in 58 von 70 Wahlkreisen die Erstmandate geholt. Doch die plötzliche Größe scheint den Grünen nicht zu bekommen. Bei der Koalition quälen sie sich nun offen herum. Die Partei will die Ampel, Kretschmann möchte mit der CDU weiter regieren. Was offenbart, dass die Gräben zwischen der Parteibasis und ihrem Übervater größer sind als gedacht. Und Kretschmann? Ist sich als einziger grüner Ministerpräsident Deutschlands seiner Bedeutung als lebendes Denkmal vor seiner dritten Amtszeit bewusst und daher offenbar nicht gewillt, dem Wunsch der Basis nachzukommen. Auch ziemlich abgehoben. Am Ende gibt es nur Verlierer. Kretschmanns Denkmal bekommt Kratzer, die Partei muss sich vorwerfen lassen, gegen ihren Spitzenkandidaten zu agieren und auch die Koalitionspartner in Spee dürfen sich als Verlierer fühlen. Die einen, weil sie nicht zum Zug kommen, die anderen, weil sie nach dieser Zangengeburt immer so etwas bleiben werden wie ein ungeliebtes Kind.
Knut Bauer kommentierte. Heute ist der 1. April, es beginnt das zweite Quartal 2021. Ab heute soll die Impfkampagne so richtig Fahrt aufnehmen, unter anderem dadurch, dass nun auch die Hausärzte mitimpfen. So gesehen kam die Teilsuspendierung des Impfstoffs von AstraZeneca tatsächlich zur Unzeit. Zwar ließ sich heute Bundespräsident Steinmeier demonstrativ mit AstraZeneca impfen, aber schon Bundesinnenminister Seehofer weigerte sich mit dem rätselhaften Hinweis, er lasse sich nicht bevormunden. Zurück zu den Hausärzten. Die sollen jetzt also mitimpfen und bekommen für die kommende Woche auch Impfstoff. Den großen Schub allerdings, das räumt selbst Bundesgesundheitsminister Spahn ein, den gibt es erstmal noch nicht. Aus Berlin berichtet Barbara Kostolnik.
Der Bundesgesundheitsminister kommt einmal mehr mit Zahlen, positiven Zahlen. So interpretiert Jens Spahn das.
Ich möchte vorneweg zum Impfen sagen, dass Stand heute Morgen 13,8 Millionen Dosen in Deutschland verimpft worden sind, 9,6 Millionen Deutsche erst geimpft sind und damit 11,6% der Bevölkerung einen ersten Impfschutz haben, 5% der Bevölkerung durch Zweitimpfung vollständig geschützt sind.
Nun soll es noch schneller gehen, weil eben die Hausärzte ab kommender Woche bundesweit die Impfzentren flankieren sollen.
Trotz der Osterwoche haben 35.000 Hausarztpraxen Impfdosen für die kommende Woche angefordert. Insgesamt haben sie 1,4 Millionen Impfdosen bestellt. Liefern werden wir können nächste Woche 940.000 Dosen.
Macht zunächst knapp 20 Dosen pro Praxis in der Woche. Die Hausärzte hätten gerne mehr bekommen, aber es gibt eben immer noch nicht genug Impfstoff und die Impfzentren müssen auch beliefert werden. Für den Vorstandschef der Kassenärzte Andreas Gassen ist die Hausarztimpfung ein wichtiger Schritt.
Das ist deshalb noch etwas reduziert, weil zum einen es natürlich eine kurze Woche ist, zum anderen die Impfstoffmengen noch nicht so fließen, wie wir uns das vorstellen. Aber die Kolleginnen und Kollegen können das. Ich glaube, die Lieferungen werden auch fließen und dann können wir uns in den nächsten Wochen darauf einstellen, dass sukzessive die Menschen sich wohnortnah in ihren vertrauten Praxen impfen lassen können bei Ärztinnen und Ärzten, die sie und ihre Beschwerden kennen.
Vertrauen ist die Währung. Es gilt die Impfverordnung. Dennoch sollen zunächst in den Praxen vorrangig chronisch kranke Menschen oder wenig mobile Menschen geimpft werden. Das bleibt den Hausärztinnen und Ärzten überlassen. Zunächst gibt es dort übrigens nur BioNTech, aus logistischen Gründen, weil BioNTech die nötigen Mengen geliefert habe.
Wir starten jetzt in den ersten beiden Wochen, also nächste und übernächste Woche, mit BioNTech, ausschließlich für die Arztpraxen. Und dann ab der KW 16, der Woche danach, wird BioNTech und AstraZeneca in die Arztpraxen gehen. Und ab Kalenderwoche 17, um es noch komplexer zu machen, BioNTech, AstraZeneca und Johnson & Johnson.
Gesundheitsminister Spahn heute in Berlin. Also der Start ins zweite Quartal ist mit Blick aufs Impfen offenbar nicht ganz so fulminant wie erhofft und angekündigt. Ein Grund sicherlich die Unsicherheiten in Sachen AstraZeneca. Auch Baden-Württemberg hat nun entschieden, AstraZeneca nicht mehr an unter 60-Jährige zu verimpfen. Welche Folgen hat das für die Impfkampagne im Land? Landespolitikkorrespondentin Iris Volk.
Wer unter 60 ist und schon einen Termin für eine AstraZeneca-Impfung hat, der sollte trotzdem zum Impfzentrum kommen, rät das Gesundheitsministerium. Vor Ort kann dann ein anderer Impfstoff gespritzt werden, also wenn genug davon auf Lager ist. Und wenn nicht, dann kommt man auf eine Warteliste für einen neuen Termin. Die dritte Möglichkeit ist, sich vom Impfarzt oder der Impfärztin vor Ort zum persönlichen Risiko beraten zu lassen. Wer dann freiwillig zustimmt, kann trotzdem noch seine AstraZeneca-Impfung bekommen. Diejenigen, die ihren ersten AstraZeneca-Termin schon hatten, müssen sich jetzt noch etwas gedulden. Erst Ende April will die Ständige Impfkommission eine Empfehlung für diese Gruppe aussprechen. Möglicherweise könnte der zweite Termin dann mit einem mRNA-Impfstoff stattfinden, aber das bleibt abzuwarten. In Zukunft wird die Terminbuchung in Baden-Württemberg dann so umgestellt, dass jüngere Impfwillige von vornherein nur noch Termine mit anderen Impfstoffen angeboten bekommen. Außerdem soll AstraZeneca ab Mitte April gar nicht mehr in Impfzentren verimpft, sondern nur noch an Praxen ausgeliefert werden. Dort können sich dann aber auch weiterhin Jüngere nach Aufklärung durch den Arzt oder die Ärztin freiwillig für eine AstraZeneca-Impfung entscheiden. Für all das muss man aber impfberechtigt sein. Menschen zwischen 60 und 70 zum Beispiel, die theoretisch AstraZeneca vertragen würden, aber keine Vorerkrankungen haben und auch kein anderes besonderes Risiko durch den Beruf oder Ähnliches, können sich derzeit in Baden-Württemberg noch nicht impfen lassen, auch nicht mit AstraZeneca. Das Gleiche gilt bei Jüngeren ohne Risikofaktoren. Ohne Impfberechtigung keine Impfung. Für die über 60-jährigen Berechtigten ändert sich nichts. Sie können weiterhin mit AstraZeneca geimpft werden. Eine Wahlfreiheit allerdings gibt es nicht. Also man kann nicht sagen, in der Altersgruppe hätte ich doch lieber einen anderen Impfstoff. Das funktioniert nicht.
Also von wegen Durchstarten, da stehen doch noch ein paar Hindernisse im Weg. Was zur Folge hat, dass das eine oder andere Impfzentrum über Ostern geschlossen bleibt. Auch in Rheinland-Pfalz. Gernot Ludwig dazu.
Rheinland-Pfalz impft auch an Ostern, aber das bedeutet nicht, dass die mehr als 30 Impfzentren auch tatsächlich an allen Tagen offen sind. Der Grund ist ganz einfach, das Gesundheitsministerium sagt, jedes Impfzentrum kriegt pro Woche eine ganz bestimmte Menge an Impfstoffen. Und dann liegt es am Impfzentrum selbst, wann es diesen Impfstoff verimpft. Die einen sind dann beispielsweise am Karfreitag schon durch und haben den Rest von Ostern zu. Andere sind am Ostersamstag durch und haben dann geschlossen. Und wieder andere, die haben am Ostersonntag und am Ostermontag dann auf.
Informationen aus Rheinland-Pfalz von Gernot Ludwig. Ostern, das christliche Fest der Hoffnung auf Auferstehung, passt eigentlich perfekt in Pandemiezeiten. Nichtsdestoweniger beeinflusst das Virus die Feiertage erheblich. Ostern im Familienkreis, Besuch der Großeltern, Treffen mit Freunden im Großen und Ganzen, Fehlanzeige. Stattdessen ein Haushalt plus eine Person, Abstand, AHA plus L-Regeln. Was bedeutet Ostern in Pandemiezeiten? Oder andersrum, was bedeutet die Pandemie für Ostern? Und was für die Kirchen, denen kurz vor den Feiertagen natürlich verstärkte Aufmerksamkeit zukommt? Im SWR-Tagesgespräch habe ich heute Nachmittag mit dem Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Heinrich Bedford-Strom, gesprochen. Herr Bedford-Strom, wie werden Sie denn die bevorstehenden Osterfeiertage beginnen?
Ja, ich werde natürlich Gottesdienste feiern. Ich werde Karfreitagsgottesdienst morgen am Karfreitag um 10 Uhr in meiner Münchner Bischofskirche halten, auch Livestream übertragen und dann die Osternacht im Bayerischen Fernsehen und dann später kurz vor Mitternacht auch in der ARD eine Osternachtsfeier im Fernsehen in Landshut mit dem Entzünden der Osterkerze am Osterfeuer und mit dem starken Symbol, dass am Ende nicht die Dunkelheit steht, sondern das Licht.
Es wird zu Ostern also Präsenzgottesdienste geben. Das war im Vorfeld ja auch heftig diskutiert worden. Ein religiöses Hoffnungszeichen versus ein handfestes medizinisches Risiko. Werden da Ihrer Meinung nach die Prioritäten richtig gesetzt?
Ja, man darf natürlich beides nicht gegeneinander ausspielen, denn es ist ja absolut richtig, dass Menschen geschützt werden, dass die Ausbreitung des Virus begrenzt werden soll. Wir haben als Kirchen immer gesagt, unsere Botschaft hat beides, die Gottesliebe und die Nächstenliebe, also das Beten und alles zu tun, dass Menschen geschützt werden. Deswegen darf man beides nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist natürlich gerade jetzt ungeheuer wichtig, dass wir nicht die Zuversicht verlieren. Ostern ist das Fest der Hoffnung und es war vielleicht noch nie so wichtig wie gerade jetzt.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, heißt es, aber zuallererst muss er doch auch erstmal atmen können.
So ist es. Deswegen sage ich, man darf beides nicht gegeneinander ausspielen. Es ist absolut richtig, dass man alles tut, was man kann, um jetzt von der Freiheit so Gebrauch zu machen, dass eben das Risiko für die Menschen nicht steigt. Aber gleichzeitig müssen wir die Wege, die möglich sind, ohne dass das Ansteckungsrisiko steigt, die sollten wir auch wirklich nutzen. Da spielt natürlich Digitales eine große Rolle. Schnelltests, da wo sie Sicherheit geben können, spielen auch eine Rolle. Wir setzen die etwa ein für alle Mitwirkenden bei Gottesdiensten. Und so, glaube ich, ist jetzt wichtig, dass wir alle in unseren Osterplanungen schlicht selbst entscheiden, wie wir dazu beitragen können, dass wir dieses Virus im Griff halten.
Die Pandemie hat eine Reihe von Fragen aufgeworfen, zu denen die Kirchen durchaus etwas zu sagen hätten. Triage, Umgang mit Heimbewohnern, die Priorisierung beim Impfen, Trauer, Abschied. Beantwortet haben diese Fragen öffentlich wahrnehmbar vor allem Ethikräte. Haben die Kirchen da eine Chance verpasst?
Naja, wir haben uns natürlich geäußert, aber Sie haben recht, dass die Frage, was dieses Virus mit der Seele macht, viel zu wenig öffentlich diskutiert worden ist. Und das muss sich ändern. Ich glaube, das ist für die nächste Zeit eine ganz wichtige Herausforderung. Natürlich waren wir präsent die ganze Zeit. Die Seelsorge, die in den 13.500 evangelischen Gemeinden Deutschlands die ganze Zeit geleistet wurde, ist natürlich nichts für Schlagzeilen. Deswegen kommt es nicht so öffentlich vor. All das, was in den Beratungsstellen passierte, 70% Steigerung der Chat-Seelsorger in der Telefonseelsorge. Das sind alles Zeichen dafür, was da alles im Hintergrund passiert ist von Seiten der Kirchen, auch wenn es nicht in die Schlagzeilen kam. Aber ich unterstreiche das ausdrücklich. Wir müssen viel mehr über die Folgen des Virus für die Seele sprechen. Und da spielen auch religiöse Gesichtspunkte eine wichtige Rolle, auch wenn wir in einer pluralistischen Gesellschaft heute ganz unterschiedliche Quellen haben, aus denen die Menschen leben.
Ich würde gerne ein Stichwort nochmal aufgreifen, die deutsche Impfreihenfolge. Die Entscheidung, zuerst die Alten, die Schwachen und die besonders Gefährdeten zu impfen, die entspricht ja eigentlich ziemlich exakt dem christlichen Weltbild. Interessanterweise entstand darüber eigentlich keine große gesellschaftliche Debatte, was übersetzt bedeuten würde, die christliche Botschaft ist in der Gesellschaft verankert. In dem Fall allerdings eher ohne Kirche. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht für Sie?
Nein, das war absolut richtig und ich freue mich darüber, dass der Konsens so groß war, dass die Schwachen wirklich im Zentrum standen, als es um die Frage ging, wer wird geimpft. Das ist erfreulich und wir haben als Kirchen das natürlich unterstützt und auch mit befördert. Und es ist eben so, dass manchmal nur das in die Schlagzeilen kommt, wo es große Kontroversen gibt und wo Polarisierungen stattfinden. Das ist nicht immer das, was die christliche Botschaft versucht, ins Zentrum zu rücken. Deswegen entspricht das, was in den Schlagzeilen ist, nicht immer dem, was an Kraft in der Gesellschaft wirksam ist, dass wir so eine starke Zivilgesellschaft haben, dass wir bestimmte Grundorientierungen haben, die auch in der Pandemie jetzt halten. Das hat auch damit zu tun, dass sehr starke religiöse Kräfte, auch die alte Botschaft der Kirchen, die hochaktuell ist, dass die eben ihre Wirkung nach wie vor hat.
Für Christen, wir haben es schon angesprochen, ist Ostern das Fest der Hoffnung und der Freude über die Auferstehung. Danach folgen bis Pfingsten 50 Tage österliche Freudenzeit. Das passt eigentlich perfekt in den offiziellen Pandemiefahrplan. Nach Ostern soll so richtig Zug in die Impfkampagne kommen und bis Pfingsten könnten wir tatsächlich einen großen Schritt nach vorne getan haben. Ist das eine Steilvorlage für die Kirchen oder ist Ihnen das zu weltlich?
Ja, nee, die nächsten 100 Tage sind entscheidend. Wir brauchen da eine klare Haltung, eine klare Informationspolitik. Wir müssen alle jetzt, gerade jetzt zusammenhalten und nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Auch einander gönnen, wenn bestimmte Freiheiten für manche wieder möglich sind und für andere noch nicht. Das alles ist jetzt wichtig. Und die Osterkraft, die aus dieser Botschaft, Christus ist auferstanden, der Tod hat nicht das letzte Wort, das Leben siegt. Diese Botschaft, die soll uns jetzt durch diese 100 Tage tragen und auch die soziale Energie freisetzen, die wir brauchen, dass wir aufeinander achten, einander beistehen und jetzt gerade in dieser entscheidenden Zeit alles tun, was wir können, um die Geduld zu bewahren und um wirklich aus der Zuversicht zu leben, dass am Ende jetzt wirklich Licht am Horizont ist.
Heinrich Bedford-Strom, der Ratsvorsitzende der EKD. Das SWR-Tagesgespräch haben wir aus Termingründen heute Nachmittag aufgezeichnet. Apropos Ostern. Während vermutlich doch etliche Christen zu Ostern in die Kirche gehen werden, planen offenbar zahlreiche Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße zu gehen. Die Ostertage könnten Hochtage der Anti-Corona-Demonstrationen werden. Die Polizei steht nach eigener Einschätzung vor einem harten Wochenende. Vor den Beamten könnten viele schwierige und auch gefährliche Einsätze liegen. Jörg Radek ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei GdP. Herr Radek, teilen Sie diese Befürchtungen?
Also ich kann uns alle nur mahnen, auch bei der Sprache abzurüsten in solchen Zeiten, in denen wir gerade versuchen wollen, auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren. Richtig ist, dass wir bereits in diesem Jahr komplett feststellen müssen, dass es vermehrt Anmeldungen von Versammlungen gibt der sogenannten Querdenker und die auch eine besondere Herausforderung für die Polizei sind. Nicht nur an Ostern.
Dennoch stehen wohl unstrittig etliche Demos ins Haus über die Osterfeiertage. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Mehr Polizisten, robustere Einsatzplanung?
Also zunächst erstmal müssen wir ja eine Gefährdungsprognose vornehmen. Ist wirklich jede Versammlungslage für uns auch eine Lage, mit der wir mit Gewaltauseinandersetzung zu rechnen haben? Wir haben am letzten Wochenende zum Beispiel bundesweit 8 Versammlungen gehabt. Ich denke auch in der Nähe von Mannheim und in Darmstadt sind Versammlungen gewesen, wo die Polizei hochprofessionell diese Lagen abgearbeitet hat. Das muss man auch mal anerkennen hier. Und man muss auch sehen, dass wir in der Lage sind, so etwas zu bewältigen, obwohl es mit zunehmenden Veranstaltungen natürlich für uns nicht einfacher wird.
Wie erleben Polizisten denn derzeit ihren Alltag in Bezug auf die Corona-Maßnahmen? Sinkt die Geduld der Menschen?
Also ich würde sagen, es gibt 2 Beurteilungen, die zurzeit die Stimmung prägen. Auf der einen Seite die Durchsetzung der Auflagenbeschränkungen, die da sind, wo wir feststellen, ja, es gibt eine Akzeptanz der Maßnahmen, aber das Vertrauen in diejenigen, die diese Maßnahmen veranlasst haben, das ist nicht die Polizei, das Vertrauen sinkt. Das erschwert aber trotzdem für unsere Kollegen, weil sie die Maßnahmen erklären müssen. Wenn sie in dem einen Landkreis andere Auflagen haben als im Nachbarkreis, dann erschwert das auch unsere polizeiliche Arbeit. Und der zweite Aspekt ist, was zunehmend für unsere Kollegen zu einer Belastung wird, das sind diese sogenannten Querdenkerversammlungen, die eben von einem Versammlungsanmelder forciert werden, der ja vorsätzlich gegen Auflagen verstößt. Und das ist ein neues Momentum, das wir so als Polizei bisher noch nicht kannten.
Stehen denn tatsächlich die Beamten geschlossen hinter den Corona-Restriktionen? Ich denke an Bilder von der großen Demonstration in Kassel, wo eine Polizeibeamtin den Demonstranten ein Herzzeichen gegeben hat.
Also ich habe für solche Sympathiebekundungen kein Verständnis. Wir müssen uns als Beamte überparteilich verhalten. Wir sind dafür da, dass wir die Entscheidungen, die demokratisch getroffen worden sind vom Gesetzgeber, dass die durchgesetzt werden, auch wenn ich inhaltlich vielleicht eine andere Ausrichtung habe. Dafür stehe ich als Beamter. Das dürfen die Menschen von uns erwarten, dass wir verfassungstreu sind.
Wir haben schon über die anstehenden Demonstrationen gesprochen. Muss man die wachsende Ungeduld bei einem Teil der Bevölkerung mit Macht unterdrücken? Müsste seitens der Politik anders kommuniziert werden? Wer müsste was tun, um die Lage zu entschärfen? Wie kommt man dem bei?
Wir müssen diese Versammlungslagen sehr genau analysieren. Meine Kritik richtet sich eindeutig in Richtung Versammlungsanmelder, der sich den Unmut, die Unzufriedenheit vielleicht von einer Besitzerin eines kleinen Schuhladens, vielleicht von einem Großvater, der nicht seine Enkel besuchen kann. Die machen sich diesen Unmut, machen sie sich zu eigen. Meine Kritik richtet sich nicht an die Versammlungsteilnehmer, sondern an den Anmelder, der die Versammlungsfreiheit dazu missbraucht, etwas anderes zu wollen. Er will eine andere Ordnung in diesem Land haben. Wenn ich mir Redner anhöre auf diesen Querdenker-Demonstrationen, die den Staat verächtlich machen, die die Parlamente verächtlich machen, die auf die Polizei eindreschen, dass wir angeblich die Prügelknaben seien für eine Gesundheitsdiktatur, dann zeigt sich ja ganz eindeutig, da geht es nicht um die Infektionsschutzgesetze, da geht es nicht um die Auflagen, sondern da geht es darum, dass man etwas ganz anderes will, dass man zeigen will, dass dieser Staat übermächtig ist und mit dieser Übermacht versucht, seine Menschen zu unterdrücken. Und das ist in einer Demokratie, in der wir leben, nur wahrhaftig das Ziel.
Da kann ich nur noch mal nachhaken. Wie kommt man dem bei? Mit Kommunikation oder mit Härte?
Also zum einen muss kommuniziert werden. Wir brauchen eine politische Kommunikation, die den Menschen erklärt, warum Maßnahmen getroffen werden. Und man muss sich bewusst sein, dass Parlamentarier auch eine Vorbildfunktion haben. Und ich glaube, das ist etwas, was in den letzten Wochen gelitten hat. Und da muss nachgebessert werden. Wir alleine als Polizei müssen immer verhältnismäßig einschreiten. Das tun wir auch. Aber man erschwert uns die Arbeit, wenn politischerseits eben das Vertrauen verloren geht.
Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Aus Termingründen mussten wir auch dieses Gespräch vor der Sendung aufzeichnen. 348-9 Stimmen, das klingt erstmal nach einem überzeugenden Parlamentsvotum. Das Ganze verliert allerdings viel von seinem Glanz, wenn man weiß, eigentlich sitzen in der französischen Nationalversammlung 577 Abgeordnete. Bei dem Votum fehlen also ganze 220 Stimmen. Das hat seinen Grund, denn in der erwähnten Abstimmung ging es um den nächsten, den dritten Lockdown, den Präsident Macron angekündigt hat, inklusive Schulschließungen, Alkoholverbot in der Öffentlichkeit und nächtliche Ausgangssperren. Und die bringen die Opposition so in Rage, dass sie der Abstimmung in der Assemblée Nationale aus Protest ferngeblieben sind. Nun verzeichnet Frankreich derzeit im Schnitt 40.000 Neuinfektionen pro Tag. Die Intensivstationen des Landes stehen kurz vor dem Kollaps. Der Lockdown ist also unpopulär, aber um eine bundesdeutsche Vokabel zu verwenden, letztlich alternativlos, meint Frankreich-Korrespondentin Christina Erdkönig in ihrem Kommentar.
Menschen in Frankreich sind nach einem Jahr Pandemie müde. Zwei strenge Lockdowns haben sie hinter sich, einen im Frühjahr 2020, dann noch einen im Herbst. Jedes Mal war die Bewegungsfreiheit der Französinnen und Franzosen stark eingeschränkt und seit Anfang des Jahres gibt es eine Ausgangssperre nachts zuerst ab 18 Uhr, jetzt ab 19 Uhr. Schon diese eine Stunde länger war für viele ein Geschenk. Man muss bescheiden werden. Endlich einmal wieder nach der Arbeit kurz einkaufen können. Ab 19 Uhr dann werden die Straßen in Paris, eine Stadt, die sonst spät schlafen geht, gespenstisch ruhig. Macron weiß, dass er den Menschen kaum noch etwas abverlangen kann. Und auch der Wirtschaft im eigenen Land, die sowieso schwächelt, auch sie kann er kaum noch belasten. Wegen der Gelbwesten-Proteste in Paris und anderen Städten Frankreichs mussten große Geschäfte mehrere Wochenenden lang geschlossen bleiben. Der Verlust groß. Die Bahnstreiks vor gut einem Jahr taten ihr Übriges. Jetzt also werden wieder über 150.000 Geschäfte in Frankreich für 4 Wochen schließen müssen. Ein harter Schlag. Doch Macron ist ein Getriebener. Er musste handeln. Die Intensivmediziner protestierten seit Wochen. Endlich müsse etwas passieren, der Dauerstress in den Kliniken nicht mehr aushaltbar. Die Intensivbetten in manchen Regionen längst an der Belastungsgrenze. Und die Schulen? Die machen jetzt auch zu. Wenn es keine andere Möglichkeit mehr gäbe, dann erst würden sie schließen. An diesem Punkt ist Macron jetzt also angelangt, am Schlusspunkt in einem Leidensweg. Da hilft auch nicht, dass er gestern in seiner Rede noch einmal erzählt, wie stolz er ist, dass seit September die Schulen offen waren, Bildung für junge Menschen in Frankreich hochgehalten wird. Last Exit, letzter Ausweg, Schulen zu und hoffen, dass die extrem hohe 7-Tage-Inzidenz in Frankreich von fast 400 endlich sinkt. Ob da 3 Wochen Schulschließung reichen, das ist zu bezweifeln. Doch apropos Schlusspunkt. Keine Rede ohne Hoffnung und Macron weiß, wie er seine Bevölkerung ansprechen muss. Das Savoir-vivre à la Française könnte schon bald wieder in das Land einziehen, so die letzten Sätze seiner Rede. Dann, wenn Mitte Mai die Außenbereiche der Gastronomie wieder aufmachen, so hat es Macron versprochen. Dann wird der Schlusspunkt hoffentlich ein neuer Anfang.
Paris-Korrespondentin Christina Erdkönig kommentierte.